Der Bier und Sports Podcast wird unterstützt von den beiden Money Guides Patrick und Marcel. Wenn ihr mehr über Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten erfahren möchtet, schaut einfach in die Shownotes. Dort findet ihr hilfreiche Informationen und deren Kontaktdaten. Wir sind froh, bereits in unseren jungen Jahren mit Finanzcoaches zusammenzuarbeiten und können es jedem wärmstens empfehlen, um bestens abgesichert zu sein. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo liebe Bier- und Sportshörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Man könnte meinen, so kurz vor Weihnachten passt doch eine Wintersportfolge am besten. Aber wir schwimmen mal wieder gegen den Strom, packen unsere Strandtasche und gönnen uns Beach-Vibes mit der Trendsportart Beachhandball. Die Anzahl an Turnieren hat in den letzten Jahren stetig zugenommen und die Professionalität ist mehr und mehr gestiegen. Beachhandball bietet mit besonderen Regeln wie Trickshots und zwei unabhängigen Halbzeiten spannende Elemente an und begeistert Sportler und Zuschauer zugleich.
Gut, dass wir da jemanden bei uns zu Gast hatten, die Beachhandball liebt und lebt. Unsere Gästin Lena Klingler wurde 2023 zur Beachhandballerin des Jahres in Deutschland gewählt und kann sich Weltmeisterin nennen. Wie sie neben dem normalen Handball Beachhandball für sich entdeckt hat, warum die Frauennationalmannschaft auf einer Erfolgswelle surft und ob Beachhandball in Zukunft auch eine olympische Sportart werden könnte, das und noch so viel mehr haben wir mit Lena im Podcast besprochen. Also, nehmt euch einen Glühwein, steckt euch ein Cocktailschirmchen rein und genießt die Weihnachtsfolge. Frohe Weihnachten euch allen und viel Spaß beim Zuhören.
Servus Lena, herzlich willkommen hier bei uns im Bier und Sports Podcast.
Hallo zusammen, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, Lena, du darfst direkt ins Fragensäckchen greifen. Das freut uns aber natürlich total, wenn wir das direkt zu Beginn machen können. Okay. Ich reiß dir einmal rüber. Du ziehst dir eine Frage raus, eine Icebreaker-Frage, und darfst die dann beantworten. Und natürlich auch vorlesen, was draufsteht.
Welches Sportevent steht noch auf deiner Bucketlist?
Ui.
Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil natürlich der Traum von jedem Beachhandballer ist, dass unsere Sportart olympisch wird. Und ja, natürlich ist es mein Traum, selber einmal Athlet bei den Olympischen Spielen zu sein.
Dann kam jetzt die perfekte Frage aus dem Fragensäckchen für dich.
Tatsächlich, ja.
Ja, aber gut ist schon mal zu wissen, weil wir hätten dich das so oder so noch gefragt. Aber wir können die Frage auch natürlich einmal umdrehen. Also wenn es jetzt nicht ein Event wäre, wo du selber dabei bist, in dem Fall jetzt das Beach-Handball-Olympia-Event. Was steht denn sonst noch auf deiner Bucketliste?
Ich gehe sehr gerne auf Sportevents. Ja. Tatsächlich fällt mir als erstes jetzt Olympia ein, aber ich war dieses Jahr in Paris mit dabei.
Ach cool.
Ja. Hab dort tatsächlich aber nur ein Handballspiel gesehen.
Mhm. Aber genau, nicht das Deutschland gegen Frankreich-Spiel, oder?
Nee, also das, das wäre sehr toll gewesen, weil das, glaube ich, das, ja, das beste Handballspiel war, was ich in
episch
in jüngster Vergangenheit gesehen habe, wenn nicht sogar das Beste überhaupt, rein von der Emotionalität her. Nee, deswegen tatsächlich eigentlich nur die Olympischen Spiele und dort dann aber natürlich ja, andere Sportarten sehen, außer jetzt Handball in dem Fall.
Mhm. Was war so das ausgefallenste Event, auf dem du so bisher warst und das du dich erinnern kannst, wenn du sagst, du gehst gerne auf Sportevents?
Also ich glaube, das, was mich am meisten überrascht hat, ja, war tatsächlich Eishockey.
Eishockey, cool, ja. Ja. Wo also warst du da?
Weißt ich war vor ein paar Wochen beim Spiel der Steelers gegen die Stuttgart Rebels.
Ach, wie cool.
Ja. Und ich bin halt in der Erwartung hingegangen, dass das halt, ja, ich wusste nichts, also nichts davon, habe mich auch nicht wirklich damit beschäftigt, so gegen, also wer gegen wen dort spielt. Und hatte nur mitbekommen, dass die Steelers halt jetzt ein bisschen, ja, zwei Jahre vorher dann abgestiegen sind. Ja, und dachte halt, es wird halt irgendwie so ein Oberliga-Eishockeyspiel. Und auf einmal komme ich da halt hin, so ein paar Minuten vor Spielbeginn, und diese Halle war halt komplett voll. Ja. Und eine Stimmung, die war der Wahnsinn. Also das, ja, vielleicht fällt mir es jetzt auch nur ein, was das letzte, ich sag mal, Sportevent war, wo ich jetzt gewesen bin. Aber das hat mich schon am meisten geflasht, glaube ich.
Ja, das glaube ich sofort. Definitiv ein cooles Event. Ja, dann machen wir mal weiter mit deiner Sportart, Lena. Du spielst ja Beachhandball bei den Minga Turtles. Der Name klingt ja schon richtig ausgefallen. Gibt es denn in der Beachhandball-Szene besonders viele kreative Vereinsnamen? Also ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, es gibt die Beach Chiller, Es gibt die Beach Bazis oder die Kai Piranhas. Was steckt hinter diesen Namen? Wo kommt es her, dieses Kreative?
Ja, also in der Beachhandball-Szene gibt es da schon sehr viele, ich sag mal, was heißt Spaßnamen, aber es ist nicht so wie jetzt in der Halle im normalen Handball oder auch bei anderen normalen Sporten, wie man es eben kennt, dass da wirklich, ich sag mal, Vereine aus gewissen Orten dahinter stehen, sondern es ist auch viel eben, dass sich einfach ja, eine Gruppe von Personen einfach zusammenschließen, jetzt ohne spezielle Bindung zu irgendeinem Ort und eben ja einfach halt gemeinsam diese Leidenschaft Beachhandball ausüben. Ja, das eben meistens nicht an spezielle Vereine gebunden. Es gibt natürlich auch vereinzelt dann normale Handballvereine, die eben dahinter stehen und die halt eben zugehörig zu ihren normalen Hallenmannschaften halt eben auch ein Beachteam haben, versehen das aber manchmal auch mit einem, ich sag mal, Spaßnamen sozusagen. Und das ist eben dieser, ja, ich sag mal, ja, langjährigen Beachhandball als Fun-Sportart-Szene entsprungen und spiegelt einfach generell so ein bisschen diesen ja, lockeren Charakter der Sportart wider. Natürlich ist schon inzwischen so, dass da auf den Turnieren auch Leistungssport betrieben wird, ohne Frage, aber ja, es ist natürlich alles ein bisschen, ich sag mal, lockerer.
Die Namen bleiben aber.
Natürlich, ja. Ja, es gehört natürlich auch gewissermaßen einfach dazu zur Sportart. Man ändert ja auch nicht als Verein dann irgendwie nach 4, 5 Jahren auf einmal seinen Namen.
Ja. Aber es ist ja auch schon cool, wenn man sagen kann, hey, wir haben heute gegen die Kai Piranhas gewonnen. Das ist auch geil. Bei dir ist es ja, also dein Verein heißt ja Minga Turtles. Was steckt hinter dem Namen?
Ja, ich kann es jetzt nur aus Erzählungen wiedergeben, weil ich selber nicht Gründungsmitglied war der Mannschaft. Ich kam erst ein Jahr später dazu. Genau, aber Minga ist der bayerische Ausdruck für München. Eben, ich sag mal, viele der Gründungsspielerinnen aus dem Umkreis München gekommen sind und dann ja, dachte man sich, wir nehmen das in den Namen jetzt mit auf. Ja, Turtles, die Schildkröten, war wohl das gängige Tier.
Okay, also so ein bisschen die Münchner Schildkröten, kann man sagen.
Ja, wenn man es wörtlich übersetzen würde, okay.
Im Deutschen, ganz gut. Im Deutschen hört sich alles ein bisschen komisch an. Ne? Ist ja auch so, dass Beachhandball oft so als der Sommerableger des Hallenhandballs bezeichnet wird. Wie ist Beachhandball eigentlich entstanden oder auch wie kam es zu diesem Hype um den Beachhandball?
Also Beachhandball ist entstanden, nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber das müsste so um die 2000er rum gewesen sein. Auch hier ganz in der Nähe, Battenbach war dort damals ja ein zentraler Ort, vor allem im deutschen Beachhandball, aber auch im europäischen ja, Beachhandball mit einer der Vorreiter gewesen. Und genau, die Sportart hat sich da in den ersten Jahren schon rasant entwickelt, gab dann zeitnah auch Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. War dann, glaube ich, 2009 das erste Mal bei den World Games vertreten.
Also ach, so schnell?
So schnell, genau. War eben 2009, das müsste dann die Ausgabe in Duisburg gewesen sein in Deutschland, als Demonstrationssportler mit dabei. Und dann, glaube ich, ab der darauf folgenden Ausgabe dann als ja, fester Bestandteil des Programms.
Okay, hat überzeugt.
Ja, so hat überzeugt.
Ja, cool. Und wir wollen natürlich trotzdem auch wissen, wie es bei dir jetzt persönlich war. Also ich meine, du hast diesen Handball-Background allgemein, aber wie hast du jetzt so Beachhandball das erste Mal für dich entdeckt? Beziehungsweise was war auch so der erste Eindruck, den du hattest, als du es das erste Mal gespielt hast?
Also ich habe Handball mit 5 Jahren angefangen. Ja, meine Eltern haben beide Handball gespielt, mein Bruder hat Handball gespielt. Da war
Handballerfamilie.
Ja, genau. War recht schnell klar, dass ich auch mit Handball anfangen werde. Und dann meine ersten Berührungspunkte mit Beachhandball waren dann tatsächlich, müsste in der D-Jugend gewesen sein. Damals war ich noch beim SV Remshalden aktiv. Und wir sind halt dann zum Ausgleich im Sommer halt dann auf 1-2 Beachturniere gefahren, einfach halt ein bisschen Fun-Umgebung. Und ja, mir hat das eigentlich schon sehr getaugt, aber das hat jetzt ja noch nichts mit, ich sag mal, richtigen Beachhandball leistungsmäßig das zu betreiben, hatte nichts damit zu tun. Und dann tatsächlich 2016 kam das dann auf, dass der Handballverband Württemberg, der HVW, ja eine Beachhandball-Sichtung gemacht hat und ja, alle damaligen Kaderspieler angeschrieben und dann dachten halt ein paar Freunde und ich, die halt auch so ab und zu halt mal so Beachhandball-Turniere gezockt haben, dachten wir uns, ja komm, geben wir dem Ganzen mal eine Chance. Und sind dann nach Badmach auf diese Sichtung gefahren und an diesem Tag hat es tatsächlich wirklich aus Strömen geregnet. Ich habe wirklich morgens echt noch überlegt, ja, soll ich nicht. Ja, habe ich dann entschieden, doch hinzufahren. War ja auch nicht so weit von mir. Genau dort wurde dann so eine Art Sichtung durchgeführt. Ich habe da tatsächlich zum ersten Mal einen Spinshot gemacht. Gehen wir wahrscheinlich nachher später noch drauf ein, was das
Fall
genau ist.
Ja.
Nur um das mal vorwegzunehmen. Genau, und dort bei dieser Sichtung war dann auch der damalige Trainer von der Jugendnationalmannschaft, Alexander Novakovic, der jetzt aber auch noch mein Trainer in der Frauennationalmannschaft ist. Und ja, hat mich dann dort direkt für die Jugendnationalmannschaft gesichtet. Und ja, seitdem bin ich auch beim Beachhandball.
Coole Story dabei. Irgendwie, coole Story. Wusstest du, dass Handball damals, bevor es in die Halle gegangen ist, draußen praktiziert wurde? Auf ja. Rasen?
Ja, das ja. habe ich aus sehr vielen Erzählungen schon mitbekommen. Ja.
Ich finde es irgendwie total spannend, weil es hat draußen angefangen, ist dann in die Halle gewandert. Klar, es ist jetzt immer noch in der Halle, aber ja. jetzt kommt eben diese Beach-Handball-Version dazu und man kann ja sagen, dadurch geht es ja eigentlich wieder so ein bisschen zu den Wurzeln zurück. Ist das nicht irgendwie faszinierend?
Ja, kann man schon ein bisschen so sagen, aber ich glaube, dass dieser, ich sag mal, Ableger Beachhandball vor allem halt diesem Trendsport, spektakuläre Sachen, aufregende Sachen und vor allem auch dieses Feeling, was man dadurch hat. Es ist ja eine ähnliche Entwicklung, die ja auch der Volleyball genommen hat, Beachvolleyball mit dazu. Fußball ja auch mit Beachsoccer oder Futsal oder generell Kleinfeldturnier noch immer wieder. Ja, der Drang danach halt einfach ja, die Sportart ein bisschen zu revolutionieren, neue Innovationen mit reinzubringen, um halt eben ja einfach überlebensfähig ja auch ein Stück weit zu bleiben. Weil man natürlich, allein wenn man jetzt das Programm von den Olympischen Spielen mal anschaut, kommen ja viele Sportarten dazu, die einfach ein bisschen jünger sind, ein bisschen moderner und halt auch ja, in den jüngeren Zielgruppen einfach eine höhere Popularität haben. Wenn man jetzt mal Skateboarding anschaut zum Beispiel oder auch bei den Winterspielen, die ganzen Snowboarding-Events, die da dazugekommen sind die letzten Jahre. Ja, natürlich, ja, wenn man jetzt mal rein auf dieses, man spielt Handball draußen, zurückgeht, das ist natürlich ja ein bisschen eine Rückkehr zu den Wurzeln. Ja.
Das hast du ja gerade auch Futsal zum Beispiel erwähnt oder auch Beachsoccer. Wenn wir jetzt so ein bisschen drauf gucken, dass du gesagt hast, dass, ja, dass es ja schön wäre, wenn Beachhandball irgendwann auch olympisch wäre, kann man ja genauso auch argumentieren, dass Futsal und Beachsoccer immer noch nicht olympisch sind, obwohl es die ja schon so lange gibt. Ich weiß nicht, ob die überhaupt Part von den World Games sind, da bin ich jetzt überfragt, ich glaube aber nicht. Würdest du dann sagen, dass jetzt Beachhandball jetzt im Vergleich zu dem Ableger Futsal und Beachsoccer doch nochmal einen Ticken attraktiver ist?
Ja, ich bin jetzt natürlich befangen, aber ich sage jetzt natürlich ja.
Ja.
Nee, aber es ist natürlich auch so, dass wenn man jetzt auf die Olympischen Spiele schaut, dass das eben ja in der Sportart Fußball nicht den Stellenwert hat, wie es vielleicht in anderen Sportarten hat, weil natürlich ja die alleine die Weltmeisterschaften, Europameisterschaften natürlich vom Event her einfach viel höheren Stellenwert haben für Sportler, für Zuschauer.
Wenn man sich jetzt mit Beachhandball auseinandersetzt, dann fallen einem schon echt viele spannende Besonderheiten auf. Ich werfe dir mal die Frage zu, was sind so die größten Unterschiede zwischen Beachhandball und Hallenhandball?
Das ist eine umfangreiche Frage, aber ich versuche es jetzt mal bestmöglich runterzubrechen. Also ich denke mal, das Erste, was an der Stelle zu sagen ist, ist, dass es eben auf einem viel kleineren Feld gespielt wird. Es sind, glaube ich, 27 auf 12 Meter, also ich würde jetzt mal sagen, so eine Hallenhälfte. Und dadurch ist natürlich auch die Anzahl der Spieler geringer. Man spielt im 4 gegen 4, beziehungsweise in einem 4 gegen 3, gehe ich nochmal gleich drauf ein. Aber dann eigentlich der größte Unterschied zur Halle ist, dass es eben ein kontaktloser Sport ist. Also es ist ohne die klassischen 1 gegen 1 Zweikämpfe, wie man sie aus der Halle kennt. Natürlich wird hier und da auch mal ein bisschen geschoben. Es ist nicht so, dass es jetzt komplett kontaktlos ist. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass da eben Körperkontakt nicht erlaubt ist. Genau, dann geht es eben weiter mit dem Punktesystem, also wie die Tore gewertet werden. Es gibt grundsätzlich, sag mal, ja, drei verschiedene Arten, wie die meisten Tore im Beachhandball erzielt werden. Aber es ist eben so, dass ein Camperwurf, also man fängt den Ball in der Luft und wirft auch wieder in der Luft, so wie man in der Halle das auch ab und zu mal sieht, gibt zwei Punkte. Ein Spinshot gibt zwei Punkte. Ein Spinshot ist, wenn ein normaler Feldspieler mit beiden Beinen abspringt, dann einmal um die eigene Achse in der Luft dreht, also um 360 Grad. Und dann wieder aufs Tor wirft, natürlich bevor er den Boden berührt. Und genau, die dritte Möglichkeit, zwei Punkte Wurf zu machen, ist eben, dass der Torhüter aufs Tor wirft. Und zwar ist es beim Beachhandball so, dass der haltende Torhüter immer am Ende der Abwehraktion rausgeht. Und für ihn wechselt dann ja, ein Feldspieler mit Torwarttrikot ein. Der darf normal aufs Tor werfen, ohne Camper, ohne Spinshot. Und sein Wurf, wenn er ins Tor trifft, zählt trotzdem zwei Punkte. Natürlich kann man auch einen Ein-Punkte-Wurf machen. Wenn jetzt ein normaler Feldspieler einfach mit einem normalen Wurf aufs Tor wirft, gibt es einen Punkt. Genau, aber jetzt im leistungsorientierten Beachhandball sind normalerweise alle Würfe auch Zwei-Punkte-Würfe, außer man wirft aus taktischen Gründen mal einen Einer.
Okay, das ist wahrscheinlich aber trotzdem für Zuschauer manchmal bisschen kompliziert, oder?
Ja, natürlich am Anfang, gerade wenn man halt das erste Mal Beachhandball schaut, es ist halt auch einfach ein sehr schneller Sport. Also die Angriffssequenzen dauern meistens so 12, 15 Sekunden und da geht es nochmal deutlich schneller hin und her als in der Halle. Auch dadurch, dass eben der Angriff permanent im Überzahlspiel ist. Also du hast halt drei Abwehrspieler und dadurch, dass natürlich der Torhüter rausgeht und dafür ein Feldspieler mit Torwartleibchen in den Angriff mit dazugeht, hast du eben eine 4-gegen-3 Situation. Und allein durch die Überzahlsituation hat der Angriff natürlich einen höheren Entscheidungsdruck und ist natürlich auch gezwungen, schneller Richtung Tor zu gehen.
Aber muss dann der Spieler mit dem Leibchen auch ganz schnell raus und der Torwart dann rein?
Ja.
Wie man es aus dem richtigen Handball kennt?
Also dieses schnelle Ein- und Auswechseln, das schnelle Umschaltspiel ist wirklich auch zentral für den Beachhandball.
Ja. Okay. Gut, aber wenn es die ganze Zeit passiert, da kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch richtig zur Sache geht.
Ja, es geht richtig zur Sache.
Also
es
ist konditionsmäßig
sehr anstrengend.
Halt auch.
Ja, es ist sehr anstrengend.
Nicht körperlich, aber konditionsmäßig.
Genau. Die Spielzeit ist deswegen auch deutlich geringer. Es sind 2x10 Minuten und die Halbzeiten werden auch getrennt gewertet. Also wenn man eine Halbzeit gewinnt, kriegt man einen Punkt. Wenn dann aber die andere Mannschaft die andere Halbzeit gewinnt, dann steht es 1-1 und dann gibt es ein Penalty-Werfen, ein Shootout. Genau, da hat dann jede Mannschaft 5 Schützen in der ersten Runde. Da wirft man dann ja auch mit 2 Punkte-Würfen, das heißt, es werden Spinshots geworfen, ab und zu auch mal Camper, aber das ist eher eine Seltenheit, weil natürlich der Torhüter muss aus seinem Torraum passen. Der Pass geht dann natürlich über das ganze Feld. Der Ball darf nicht den Boden berühren, das heißt, da ist dieser Camper-Pass über, ich sag mal, 15 Meter. Ja, schon sehr riskant, deswegen wird da normalerweise ein Spinshot geworfen.
Eine Sache ist, glaube ich, auch noch anders, oder haben wir bei unserer Recherche rausgefunden, der Torraum, der ist rechteckig, stimmt das?
Das stimmt, ja. Also im Fall in der Halle ist der Torkreis, wie bekannt, natürlich rund. Im Beachball, Handball ist er aber rechteckig. Also es ist halt ein rechteckiger Raum, auch bei 6 Metern angesetzt. Aber ich denke mal, dadurch, dass halt das Feld nicht so breit ist, kannst du, glaube ich, gar keinen Kreis ziehen.
Wie ist es mit dem Prellen? Probiert ihr manchmal zu prellen?
Tatsächlich ist das eigentlich die Frage, die man immer als erstes gestellt bekommt, wenn man sagt, man spielt Beachhandball. Und dann so, okay, aber wie ist das mit dem Prellen?
Ja,
es geht natürlich nicht wirklich. Es ist aber auch so, dass Beachhandball eben so schnell ist, dass da das Prellen selten genutzt wird. Man kann den Ball im Sand ablegen, muss dann aber auch auf jeden Fall die Hand von dem Ball lösen und dann den Ball wieder aufnehmen. Also man kann ihn nicht einfach so kurz antippen auf den Boden und den Ball die ganze Zeit dabei in die Hand halten, das zählt eigentlich nicht. Man muss die Hand eigentlich kurz runternehmen. Man kann den Ball auch so vor sich hinrollen und dann währenddessen auch ein paar Schritte gehen. Manchmal sieht man schon Spieler, die dann wie in der Halle tippen, aber das geht sehr selten, nur wenn der Sand wirklich glatt ist.
Ja.
Ansonsten springt er dir halt sonst wohin. Ja, aber es ist jetzt kein Mittel, was im Beachhandball so richtig eingesetzt wird.
Mhm. Lass uns mal generell noch so ein bisschen über den Sand reden. Also wie fühlt es sich denn allgemein an, auf Sand zu spielen? Du hast jetzt so viel Erfahrung gesammelt als Handballspielerin in der Halle. Ist es dann nicht unglaublich anstrengend, sich dann ständig auch auf dem Sand zu bewegen?
Ja, tatsächlich ist die Umgewöhnung von Halle zu Sand deutlich einfacher als die Umgewöhnung von Sand zu Halle. Da muss man kurz ein bisschen drauf eingehen, weil der Sand ist halt viel weicher. Es ist natürlich rein von dem, wie man sich bewegt, viel anstrengender. Aber dadurch, dass die Spielzeit kürzer ist, geht das schon. Aber es ist natürlich so, dass wenn man schon in jungen Jahren mit Beachhandball anfängt, dass man natürlich auch lernt, ja, wie verhält sich der Sand, wie muss ich mich bewegen. Das ist dann einfach auch viel Gewöhnungssache. Aber für mich persönlich ist die Umgewöhnung von Sand zu Halle auf jeden Fall schwieriger, weil der Boden halt auf einmal nicht mehr nachgibt und viel härter ist. Da muss man dann schon immer ein bisschen aufpassen, dass man sich erst wieder langsam an den harten Untergrund gewöhnt, um halt eben auch Verletzungen vorzubeugen.
Mhm. Spielt ihr barfuß?
Im Sand, ja.
Ja. Cool.
Also tatsächlich sind Socken auch gar nicht erlaubt, soweit ich weiß, oder nur, also solche Neoprensocken sind auf jeden Fall nicht erlaubt. Das Einzige, was, glaube ich, meistens erlaubt sind so normale Textilsocken, aber auch das ist immer ein bisschen eine Grauzone.
Irgendwie bekomme ich allein vom Zuhören richtig Bock auf die Sportart. Geht's dir auch so?
Ja, same. Ist mir auch egal, dass es gerade draußen kalt ist. Finde ich trotzdem cool. Würdest du auch sagen, dass der Sand auch so ein bisschen den Mut bei Sprüngen erhöht, also dass einfach mehr möglich ist, weil man weiß, man landet jetzt nicht auf einem harten Boden?
Ja, das mag schon sein. Wobei, wenn ich jetzt in einer Spielsituation bin, dann ist egal, ob Sand oder Halle, also da schmeiße ich mich immer noch im Ball.
Okay.
Aber ja, natürlich ist es so, wenn man jetzt einen Camper springt, einen Spinshot springt, man kann sich halt einfach fallen lassen.
Mhm.
Und ja, da kann man natürlich auch seine, ich sag mal, Sprungzeit nochmal ein bisschen rauszögern.
Ja. Aber es ist ja auch manchmal schon passiert, dass du dann einen Spinshot in der Halle gemacht hast.
Tatsächlich nicht. Das Einzige, was mir mal passiert ist, ist, dass ich in der Halle einen Tempo-Gegenstoß gelaufen bin. Und dann, wie man es im Beachhandball beim Penalty-Werfen macht, habe ich den Ball quasi im Nullschritt gefangen. Also man fängt den Ball und landet mit beiden Beinen. Das ist Sand und Halle das Gleiche, dass das eben nicht als Schritt zählt. Das heißt, wenn man den Ball eben mit beiden Beinen in der Luft fängt, dann hat man noch 3 Schritte. Mhm. Und deswegen wird das beim Penalty-Werfen im Beachen halt ja sehr häufig genutzt, da man so halt eben, okay, ich fange den Ball, ich kann erstmal gucken, was der Torhüter macht, weil es ist auch erlaubt, dass der Torhüter rauskommt beim Penalty-Werfen und quasi als offensiver Abwehrspieler agiert. Und das ist natürlich eine hohe Presssituation, Drucksituation, wo man dann versuchen muss, mit, sag mal, Sprungkombinationen, Richtungswechsel dann an diesem Spieler vorbeizukommen. Oder man wirft halt Spinshot einen Heber drüber, aber das ist halt schon, je nachdem, in was für einer Distanz man zum Tor steht, sehr anspruchsvoll. Ja, und dann bin ich halt in der Halle einen Gegenstoß gelaufen und da fängt man den Ball und läuft ja nicht direkt weiter, da hält man ja nicht an. Ja, und habe den Ball im Nullschritt gefangen und dachte mir, ja gut, was mache ich eigentlich? Ja, ansonsten ist mir nichts Komisches passiert. Ich habe aber schon mal gehört, dass wohl Spieler dann auf einmal wie im Beachhandball in der Halle geblockt haben. Und das ist dann natürlich ein bisschen eine schwierige Situation. Beim Beachhandball ist es nämlich so, dass man, wenn man einen Spinshot blockt, springt man eben in so einem Hechtsprung quasi in den Torraum hinein. Wenn man sich das mal in der Halle vorstellt, zum einen tut die Landung ein bisschen weh, zum anderen ist es halt auch ein bisschen gefährlich, weil der andere natürlich die Distanz halt gar nicht einschätzen kann und es gar nicht gewöhnt ist, dass da mal jemand auf einmal mitspringt zum Block.
Okay. Muss man also manchmal auch switchen können.
Das stimmt, ja.
Kannst du uns noch ein bisschen was verraten über die Feelings und die Vibes, die so beim Beachhandball aufkommen? Weil einerseits ist es ja so dieses entspannte Strandfeeling, aber andererseits ist es auch Hochleistungssport. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also da ist es natürlich ganz zentral, dass man eben lernt, den Schalter umzulegen. Weil du hast es angesprochen, Beachhandball alleine durch die Atmosphäre, es ist oft am Strand. Es ist meistens gutes Wetter, du hast immer Musik, die bei den Spielen läuft. Da ist halt viel Ableckungspotenzial auch vorhanden. Und generell die Stimmung ist einfach so ein bisschen lockerer, was ich aber per se nicht als Problem ansehe, weil ich auch jemand bin, der gerne mit Spaß an das Spiel rangeht, weil das mir persönlich einfach gut tut. Und man muss aber natürlich lernen, dass man, wenn das Spiel losgeht, Schalter umzulegen und dann wirklich 100% Fokus auf das Spiel. Aber ja, ich glaube gerade diese Lockerheit, die im Beachhandball vorhanden ist, ist, glaube ich, etwas, was für die Halle in meinen Augen auch sehr wertvoll ist. Mhm.
Vermisst du den Beachhandball im Winter?
Sehr, ja.
Ja. Könntest du dir auch vorstellen, dass es den Beachhandball irgendwann auch in überdachten Arenen gibt?
Ich könnte es mir vorstellen. Das ist natürlich vom Feeling her nicht dieses, ich sag mal, ultimative Beachhandball-Feeling, aber als Überbrückungslösung gibt es schon jetzt, also zum Beispiel mit der Nationalmannschaft trainieren wir im Winter 1-2 Lehrgänge immer in einer Beachhandballhalle. Es ist eigentlich ein kommerzieller Beachvolleyball-Anbieter und dort können wir eben dann 1-2 Felder immer auf Handballfelder umbauen.
Cool.
Und können dann dort im Winter unsere Lehrgänge abhalten, damit wir halt einfach ganzjährig als Team zusammenbleiben. Ja, aber ich glaube, für so einen richtigen Wettkampf ist es in der Halle, glaube ich, nicht das, was man sich für den Beachhandball wünscht.
Ja, jetzt haben wir schon einiges über den Sport gelernt. Jetzt wollen wir natürlich auch mal schauen, wer denn hier heute überhaupt am Mikro sitzt. Du bist nämlich ja auch Teil der deutschen Nationalmannschaft im Beachhandball. Kannst du uns mal verraten, was das so für Feelings sind bei dir, wenn du gerade den DHB auf Sand vertrittst?
Ja, es ist natürlich eine unglaubliche Ehre, dort für sein Land spielen zu dürfen. Das ist klar, das ist jetzt egal, für welche Sportart es ist, aber einfach zu diesem Kreis gehören zu dürfen, der Deutschland auf internationalen Wettkämpfen vertritt, das ist einfach schon ein ganz besonderes Gefühl.
Stimmt es, dass Sie auch als die Golden Ladies bezeichnet werden?
Den Begriff habe ich tatsächlich jetzt nicht so oft gehört. Es ist eher so, dass wir uns selber auch die Beach Eagles nennen. Also
auch cool.
Eagles wie Adler, natürlich an den Bundesadler angelehnt. Ja, das ist eher so die Bezeichnung.
Aber was würdest du sagen, macht jetzt eure Mannschaft so besonders und auch erfolgreich, muss man es ja sagen?
Also das ist einfach, glaube ich, eine Truppe, in der jeder einfach seine eigenen Stärken einbringt und auch jeder charakterlich so unterschiedlich ist, aber wir uns trotzdem so gut ergänzen und so ein ganz starkes Gemeinschaftsgefühl haben, was da über die letzten Jahre entstanden ist, dass wir uns immer unterstützen und das Vertrauen wirklich in jeden Einzelnen in diesem Team sehr hoch ist.
man muss das ja auch wirklich mal hervorheben. Also ihr seid Weltmeister, Europameister und ja auch World Cup Gewinner. Oder World Games Gewinner. Genau,
World Games Sieger.
Genau. Das ja. ist ja schon irgendwie surreal. Also blickst du da auch manchmal so zurück und denkst so, okay, wow, wir sind eigentlich schon wirklich ganz, ganz, ganz oben auch mit dabei.
Ja, also das inzwischen ist es schon so ein bisschen greifbarer, aber trotzdem ist es schwer zu beschreiben, was da die letzten 3 Jahre passiert ist. Also es hat ja angefangen mit dem EM-Titel 2021, der für uns ja komplett überraschend war. Also 2019 waren wir noch auf dem 10. Platz, hatten einen sehr großen Umbruch. Es sind sehr viele Spieler, einschließlich mir, gewesen, die eben 2019 ihre erste EM gespielt hatten, frisch aus der Jugend gekommen sind. Ja, und dass sie dann auf einmal 2 Jahre später den Titel holen, war völlig überraschend. Und dass sich das dann auch die nächsten Jahre in der Art und Weise vorgesetzt hat, das, ja, hätte sich keiner von uns erträumen können.
Aber es ist schon so, dass Beachhandball, also dass da jetzt nicht so eine Stagnation ist, oder? Also man sieht schon, dass es auch in Deutschland so ein gewisser Hype immer noch ist. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie Angst haben muss, okay, wenn vielleicht, jetzt nehmen wir mal an, die Sportart ist vielleicht in, sagen wir mal, 12 oder 16 Jahren olympisch. Nicht, dass man da irgendwie Angst haben muss, okay, vielleicht ist da der Hype dann nicht mehr so genug da, weil ganz ehrlich, jetzt wird ja mehr oder weniger wirklich der Titelfavorit. Schlechthin, muss man ja fast sagen.
Ja, das kann man nicht abstreiten. Auch wenn wir über die letzten Jahre schon einzelne Veränderungen im Kader hatten, sind wir trotzdem natürlich allein aufgrund der Historie jetzt der letzten Turniere immer im Favoritenkreis mit dabei. Aber ja, es ist schon so, dass ja der Beachhandball in Deutschland eine starke Entwicklung hat. Also wenn man allein anschaut, wie viele Mannschaften inzwischen auf unserer Vereinstour, den German Beach Open, unterwegs sind und dann auch, ja, wie die jungen Nationalmannschaften gefördert werden, das ist auf jeden Fall ja, eine sehr positive Entwicklung, wenn man das jetzt noch mit dem vergleicht, wie das bei uns damals in der jungen Nationalmannschaft abgelaufen ist.
Und jetzt ist es ja auch so, dir reicht es nicht, dass du Weltmeisterin bist, Europameisterin und World Games Gewinnerin. Nein, jetzt musst du natürlich auch noch die Beach-Handballerin des Jahres sein. Herzlichen Glückwunsch da nochmal dazu, auch wenn es schon ein bisschen her ist, ja. So im Jahr 2023. Ist es so eine Auszeichnung, auf die du so besonders stolz bist, oder wurde auch so, oder hast du vielleicht auch wirklich damit in irgendeiner Weise gerechnet?
Nee, ich habe absolut nicht damit gerechnet. Das kam schon sehr überraschend für mich. Ich freue mich natürlich über diese Ehre. Letztendlich ist es aber eigentlich in meinen Augen nur ein Ausdruck dessen, was wir in den letzten Jahren als Team geleistet haben. Ich bin natürlich trotzdem stolz, diese Auszeichnung ja, bekommen zu haben. Aber für mich steht da das Team viel mehr im Vordergrund.
Das heißt aber auch, seit du Beachhandball spielst, hast du dir wahrscheinlich eine neue Vitrine anschaffen müssen, oder?
Durchaus, ja. Also da ist jetzt inzwischen ja, eine Etage meines Regals draufgegangen. Ja.
Aber es ist eigentlich auch eine richtig schöne Geschichte, dass es eine sehr bekannte Sportart gibt und dann mehr oder weniger so ein kleiner Ableger, der jetzt aber so richtig in Fahrt kommt wahrscheinlich in den nächsten Jahren, dass du einfach so im perfekten Moment, muss man ja sagen, auf den Zug mit aufgesprungen bist. Und
das
da
ist richtig.
Und da jetzt einfach so, ich weiß nicht, deiner Karriere nochmal so einen richtig coolen Schliff gegeben hast. Also eigentlich musst du ja wahrscheinlich so im Nachhinein denken, wow, zum Glück habe ich diesen Weg bestritten.
Ja, das stimmt. Also zum Glück habe ich mich damals 2016 auch bei Regenwetter auf diesen Beachplatz geschleppt.
Wo siehst du persönlich so deine Stärken im Spiel? Also jetzt auf Beachhandball bezogen?
Ja, da ist, glaube ich, meine Athletik, meine Sprungkraft ist das, wo ich ja, mit am meisten rausholen kann. Und dass ich eben auch, also muss an der Stelle sagen, dass ich auf der linken Angriffsseite spiele, im Angriff als normaler Feldspieler. Ich bin die Person, die über Spinshot und Camper abschließen muss. Ab und zu spiele ich auch als Specialist, aber das ist eher selten. Genau, aber da ist auf jeden Fall meine Sprungkraft, die mir da sehr viel hilft.
Mhm. Specialist ist dann der Schlüsselspieler?
Ja, genau, das ist der spielende Torhüter.
Ja.
Also das,
ja.
Der wird Specialist oder Shooter genannt.
Ja, ja, okay, genau. Okay. Man muss aber trotzdem sagen, neben den Hochs im Handball hattest du ja auch trotzdem mit Rückschlägen zu kämpfen. Du hattest eine Kreuzband- und Meniskus-OP. Magst du so ein bisschen mit uns darüber reden, wie du diese Zeit erlebt hast und vor allem auch, wie du wieder zurückgekommen bist?
Ja, genau. Also ich hatte meinen ersten Kreuzbandriss, das war vor 6 Jahren, genau. Das war noch zu Zeiten, als ich in der A-Jugend und in der Drittliga gespielt habe, damals für die SGB beim Bietigheim. Ja, war natürlich ein ziemlicher Rückschlag. war meinem letzten A-Jugendjahr, genau, aber hatte hier da auch eine super Unterstützung vom Verein und habe dann, glaube ich, ja 8,5 Monate später schon genau wieder gespielt. War dann auch, das war dann im Frühjahr 2019, war dann auch im Sommer wieder bei der BCR mit dabei und es lief soweit auch alles gut. Genau, aber habe mir jetzt ja leider Anfang diesen Jahres Kreuzbandmeniskus mitsamt ein paar anderen Sachen noch im anderen Knie gerissen. Ja, das war schon...
Also worst case eigentlich.
Ja, da war schon sehr viel kaputt. Ja. Also da war das Kreuzband betroffen, Außenmeniskus, Innenmeniskus, Innenband. Also da gab nicht mehr viel, was in dem Knie heile geblieben ist. Ist eine sehr komplexe Geschichte. Bin immer noch nicht wieder einsatzfähig, aber auf einem sehr guten Weg. Also ich bin jetzt aktuell wieder kontaktlos im Training mit dabei, in der Halle jetzt 2x die Woche. Und der Plan ist, dass ich im Januar wieder spielfähig bin.
Was hat es mit dir mental gemacht? Also hast du da auch wirklich damit zu kämpfen gehabt, dass du den Sport auch nicht ausüben kannst? Weil als Sportlerin ist man sehr gewohnt, dass man die ganze Zeit diesen Sport ausübt und es ist ja Teil des Lebens und dann wird man so lange eingeschränkt.
Ja gut, war natürlich schon sehr hart. Gerade so dann die ersten 2 Wochen ist man noch so ein bisschen, was heißt unter Schock, aber man hat es noch nicht so wirklich realisiert. Ja, und dann wirklich, wenn man dann noch so nach 2 Wochen nach der OP noch mit Krücken rumläuft und alles, da wird es dann auf einmal langweilig und dann fängt man natürlich auch an, viel nachzudenken. Das ist unvermeidlich in der Situation. Nee, aber ich hatte die Erfahrung ja schon mal. Ich wusste, was auf mich zukommt. Und ich habe jetzt auch in diesem Fall wieder ein tolles Team um mich im Verein, das mir immer beiseite steht. Genauso meine Freunde, Familie und dann auch letztendlich ein tolles Team an Therapeuten jetzt. Aktuell noch in der VfB-Reha-Welt zur Sporttherapie und auch über den Olympiastützpunkt mit Kraftdiagnostik und Physiotherapie, die da wirklich sehr viel helfen.
Schön. Was war dann dein persönlicher Ausgleich zum Sport? Hast du da was Neues für dich entdeckt?
Nee, tatsächlich nichts Neues. Ich habe mir ein neues Spiel von meiner Nintendo Switch gekauft.
Oh, auch cool.
Das hat mir die ersten 6 Wochen auf Krücken sehr viel gerettet. Nee, ansonsten,
Was wurde da gekauft? Kurze Zwischenfrage.
Hogwarts Legacy.
Geil, okay.
Geil.
Anfang des Jahres habe ich da einige Stunden mit zugebracht, neben meiner Uni. Ja, aber wurde dann mehr Nintendo Switch als Unisachen gemacht, bin ich auch ehrlich.
Man muss ja auch noch dazu sagen, du bist ja trotzdem dann nochmal in eine neue Rolle geschlüpft beim Beach-DHB. Du warst ja dort dann Co-Trainerin und so gesehen auch Social-Media-Beauftragte und warst dann da auch bei den Spielen dabei. Wie war das für dich? Was war das für eine Erfahrung, auch mal von außen das Ganze zu betrachten?
Ja, also das ist jetzt ein bisschen eine lange Geschichte, muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar war ich eben dann im April bei unserem Lehrgang von der Nationalmannschaft, war ich ja eben als Zuschauer mit dabei, um einfach die Mädels wieder zu sehen, ein bisschen Kontakt zu halten. Da kam dann eben der Gedanke auf, dass der DHB Budget für einen Medienmitarbeiter für die Weltmeisterschaft in China geblockt hatte, die für uns halt im Juni anstand. Da hat es sich aber bisher kein Mitarbeiter des DHBs gefunden, der diese Rolle übernehmen möchte. Und dann war so ein bisschen so eine, was heißt Schnapsidee, aber es war so ein spontaner Einfall, dass ich das doch machen könnte, weil ich auch beruflich ein bisschen was zu tun habe in dem Bereich, jetzt nicht speziell als Video-Content-Creator, aber...
Man kann sich auch reinfuchsen.
Genau, ja und dann sind wir das angegangen und letztendlich bin ich dann trotz Verletzung eben nach China mitgeflogen, einfach trotzdem die Gelegenheit zu bekommen, mit den Mädels zu diesem Turnier zu fahren, dieses Land zu sehen, war die Entscheidung dann doch recht schnell gefallen, auch wenn es natürlich, ich sag mal, wenn man dann wirklich direkt am Spielfeldrand steht, nochmal ein bisschen eine andere Hausnummer ist, als zu Hause vor dem Bildschirm zu hocken. Nee, war für mich recht schnell klar, dass ich das unbedingt machen will. Genau, dann lief das Turnier auch an. Ich habe Content gedreht für die Männer, für die Frauen. Die Männer waren ja auch dort. Ja, genau, dann musste leider am dritten Turniertag nach dem Ende der Vorrunde musste unser eigentlicher Co-Trainer aus persönlichen Gründen aus China abreisen. Und
dann war es wieder du zur Stelle.
Dann war ich dort, ich war vor Ort. Ja, und dann war recht schnell die Überlegung, okay, können wir dich als Co-Trainer registrieren? Und dann nach kurzer Rücksprache mit IHF ging das dann auch sehr schnell durch unter den Umständen. Ja, und dann war ich auf einmal Co-Trainer in der Mannschaft, wo ich eigentlich Spieler bin.
Aber das heißt, du standest dann da und hast mit der einen Hand gefilmt und dann mit der anderen Hand hast du Anweisungen
Nein,
gegeben.
Nein, also wenn ich Co-Trainer gemacht habe über den Sommer, dann habe ich da nicht für Social Media gleichzeitig gemacht. Also ich habe
das versucht, war dann schon wichtiger.
Auf jeden Fall. Also der Sport hat immer Vorrang, das ist klar, das war auch dann die Absprache. Ich habe natürlich ab und zu, wenn mal eine freie Minute war, versucht vielleicht noch ein bisschen zu unterstützen in dem Bereich, aber du bist als Co-Trainer bei so einem Event schon sehr eingespannt. Musst ja natürlich hier wieder Analyse vorbereiten, nachbereiten. das ist schon sehr zeitaufwendig. Habe ich, glaube ich, auch im Vorhinein ein bisschen unterschätzt, was da alles dahinter steht. Aber ich meine, als Spieler gehst du halt in die Analyse rein, okay, du schaust dir vielleicht, schau nochmal hier eine Halbzeit, da eine Halbzeit rein, aber du schaust es jetzt nicht so an, dass du das jemandem präsentieren musst. Mhm. Ja, das war schon sehr intensiv, die Zeit natürlich auch, ja, ich sag mal, in diese Rolle reinzuschlüpfen.
Schön zu wissen, dass dann bei euch da auch so dieses Vertrauensverhältnis auch einfach da ist und dass du dann dir auch sowas zutraust, finde ich auch bemerkenswert, muss man ja auch dazu sagen. Ich meine, du hast ja zwei komplett neue Rollen auf einmal ausgefüllt dort und ihr seid ja trotzdem auch noch Weltmeister geworden, das darf man ja auch nicht vergessen.
Das stimmt.
Ja. Also kann man ja schon sagen, dass du ja auch Teil des Weltmeisterteams bist, auch wenn du verletzt warst.
Richtig. Ja. Dass wir dieses Turnier gewonnen haben, das war unter diesen und den Umständen, die wir, also wirklich diese Ereignisse während dem Turnier, das war schon sehr beeindruckend, aber auch eine, ich sag wirklich, sehr intensive Zeit. Also nach den ja, anderthalb Wochen in China, das habe ich erstmal wirklich eine Woche gebraucht, bis ich überhaupt wieder klargekommen bin.
Mhm, das glaube ich.
Was sind denn so generell die wichtigsten nationalen und internationalen Turniere, die es im Beachhandball gibt? Sind es die Welt- und Europameisterschaften und die World Games?
Genau, das sind eigentlich die drei wichtigsten. Es ist dann auch so, dass die Turniere auch ein bisschen von den Qualifikationen her aufeinander aufbauen. Also die Europameisterschaft ist meistens immer die Quali auch für die Weltmeisterschaft. Da muss man da so ja, unter die ersten sechs, glaube ich, kommen. Dieses Jahr war es dann auch so, dass man sich über die Weltmeisterschaft für die World Games qualifiziert hat. Und ja, ich sag mal so, also für uns ist schon der Zielwettkampf die World Games, weil das natürlich auch so ist, dass da, ja, wenn du eine Medaille bei den World Games holst, dann ja, hängt da die Förderung auch vom DOSB dran. Das ist an diese Medaillenerfolge gekoppelt momentan.
Das heißt, umso besser ihr abschneidet, umso mehr Kohle gibt's.
Das ist korrekt, ja.
Naja, lassen wir mal so stehen. Und national, habt ihr da irgendwie schon so eine Bundesliga?
Ja, also das heißt die German Beach Open. Das ist eine Turnierserie im Sommer, das geht von Ende Mai bis Ende Juli und mündet dann in den deutschen Meisterschaften, die normalerweise am 1. Augustwochenende stattfinden. Und genau, das sind, es müssten jetzt so 10 bis 15 Turniere sein, die da dazugehören. Und bei jedem Turnier kann man eben eine gewisse Punkteanzahl holen. Die Punkteanzahl ist gekoppelt an gewisse Kriterien, die das Turnier erfüllt, rein von der Infrastruktur her. Beispiele, wie viele Plätze gibt es, gibt es Fangnetze hinter den Toren, gibt es einen Sunny-Dienst, gibt es einen Sprecher, solche Sachen, die da einfach von der Infrastruktur her vorhanden sein können und je nachdem, ob sowas da ist oder nicht, gibt es halt eine gewisse Punkteanzahl. Das heißt, es gibt Turniere, die mehr Punkte geben, Turniere, die weniger Punkte geben und die ersten 8 Mannschaften von jedem Turnier bekommen Punkte. Und von jedem Turnier, bei jeder Mannschaft kommen dann die 3 besten Turniere in die Abschlusswertung mit rein. Und die besten 10 Mannschaften von den German Beach Open qualifizieren sich dann für die deutschen Meisterschaften.
Okay, zum Glück nicht so arg kompliziert.
Nee, nur leicht kompliziert.
Ja. Aber wie siehst du dann so gerade jetzt das Standing von Beachhandball? Also du siehst wahrscheinlich auch, die Teams werden immer mehr und wahrscheinlich entwickelt sich der Sport ja auch gewissermaßen weiter und wird immer mehr verbreitet. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich trotzdem noch eine Randsportart jetzt, aber siehst du das auch auf so einem guten Weg, so ein cooler Trendsport zu werden?
Ja, ich denke schon. Das Potenzial ist auf jeden Fall da, dadurch, dass es eben ein sehr spektakulärer Sport ist. Aber man muss es natürlich auch, richtig vermarkten und auch von der Infrastruktur her richtig ausbauen. Da passiert schon viel momentan. Es ist aber, ich glaube, jetzt außerhalb der Handball-Community ist es nicht so, dass Beachhandball vielen ein Begriff ist. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass jetzt mal in den Kreisen, in denen ich mich natürlich als Handballer hauptsächlich bewege, dass ich halt viel weniger erklären muss, was ist Beachhandball. Also dass da einfach dieses Grundwissen häufiger vorhanden ist.
Ist ja auf jeden Fall auch cool zu hören, gerade wenn du sagst, okay, Beachhandball ist jetzt wirklich so auch eine junge und eine aufstrebende Sportart. Welche Rolle kannst du da auch als Botschafterin spielen, um den Sport bekannter zu machen?
Ja, es ist natürlich schon so, dass gerade wir, die jetzt, diesen Erfolg die letzten Jahre hatten, dass wir eben auch, was heißt Verantwortung, aber schon in gewisser Weise dafür verantwortlich sind, dass wir diesen Sportart auch in unserem Umfeld bekannt machen. Das geht eben los bei unseren Hallenvereinen, das geht dann weiter im Bekanntenkreis. Ja, und einfach möglichst vielen Menschen diese Sportart eben näher zu bringen, die wir so gerne machen.
Aber habt ihr auch manchmal schon bei euch im Verein gesagt, okay, ich weiß nicht, ob es bei euch irgendwie in der Nähe von Waiblingen die Möglichkeit gibt, es zu machen, aber in der Nähe von deinem Verein vom Hallenhandball, wo wir gleich ein bisschen drüber sprechen, habt ihr dann mal gesagt, hey komm, jetzt haben wir irgendwie Bock mal Beachhandball auszuprobieren, dann machen wir das halt mal irgendwie ein Training lang?
Ja, der Gedanke ist bisher noch nicht aufgekommen. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass unser Verein momentan noch kein Beachhandballfeld hat. Das ist aber tatsächlich in Planung. Genau, dass man da so ein multifunktionales Beachfeld, wo dann auch für Volleyball, Handball genutzt werden kann. Und vielleicht kommt dann der Gedanke auf, aber gerade unsere Jugend, die gehen gerne auf diese Beachfun-Turniere, die haben da Spaß, die freuen sich da immer richtig drauf. Und ja, mal schauen, was da in Zukunft sich noch bewegt.
Also ich stelle mir das halt auch einfach als so eine richtig, richtig coole, ja, Alternativmöglichkeit vor oder Zusatzmöglichkeit, halt diesen Sport einfach so, ja, noch auf eine andere Weise zu sehen und zu vermarkten. Aber
ja, oder auch so ein bisschen als Teambuilding.
Ja, genau.
Auch.
Ja.
Kann man ja auch so sehen.
Aber gerade ist natürlich vielleicht auch mit das größte Problem, dass man halt extra Plätze dafür bauen muss, ne?
Also man kann viele Felder auch umbauen von Beachvolleyball auf Beachhandballfelder. Man muss da halt die entsprechenden Verankerungen für die Tore einbauen in den Sand.
Aber dann nimmt man ja vielleicht auch den Beachvolleyballer und Beachvolleyballerinnen ein bisschen die Zeit mit ihrem Sport weg. Die will man ja auch nicht verärgern.
Natürlich nicht. Das ist dann halt auch ein Miteinander, wo man dann halt abklären muss. Ich meine, so ein Feld lässt sich dann schon recht zügig auch umbauen.
Jetzt ist es ja auch so, dass du neben Beachhandball, wie Olli schon eben erwähnt hat, ja auch Handball normal in der Halle spielst, bei den Waiblingen Tigers. Was würdest du denn sagen, wie sehr ist Handball generell auch dein Leben?
Also wenn man jetzt mal rein die Zeit betrachtet, die ich für den Sport aufbringe, es ist natürlich eigentlich der größte Teil meines Lebens momentan. Wenn ich jetzt im normalen Trainingsbetrieb in der Halle wieder zurückkehre, dann sind das 5 Einheiten die Woche plus ein Spiel plus noch eine zusätzliche Krafteinheit. Da gehen dann, muss kurz überschlagen, aber das sind dann schnell 10 bis 12 Stunden, die man rein an Trainingszeit aufbringt, plus dann auch natürlich die Spiele am Wochenende. Unsere Auswärtsspiele gehen bis in den hohen Norden. Wir spielen in der deutschlandweiten Liga. Ja, das ist schon allein vom Zeitaufwand natürlich sehr hoch.
Ja, aber du hast es jetzt schon gesagt. Ich meine, du spielst bei den Waiblingen Tigers, du spielst mit denen in der zweiten Frauen-Bundesliga. Das ist ja auch fordernd. Da muss man ja auch dazu sagen, und das ist ja jetzt nicht einfach mal so gemacht. Wie schafft man da den Spagat dann zwischen zwei Sportarten, zwischen normalem Handball und Beachhandball?
Ja, das erfordert sehr viel Kommunikation zwischen den beteiligten Trainern mit uns Spielern und natürlich auch einfach die Bereitschaft von uns einfach, ja, einen Großteil unserer Freizeit dafür, was heißt zu opfern, ist natürlich dann schon so ein Stück weit, aber am Ende, ja, lieben wir beide Sportarten, sonst würden wir den Aufwand nicht auf uns nehmen. Genau, aber das Wichtigste ist halt, dass man ja die Termine abspricht, auf die Belastung Rücksicht nimmt und dann ist aber auch dieses ja aktuelle Miteinander von diesen zwei Sportarten auf Leistungssportniveau auch gut möglich.
Und auf welche Sportart legst du mehr den Fokus?
Da müssen jetzt alle meine Hallentrainer, Mitspieler einmal weghören, aber ich bin im Beachhandball schon sehr verbunden und wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den beiden Sportarten, dann ja, wäre das der Beachhandball.
Wow, das ist echt mal ein Statement. Man muss ja auch dazu sagen, du spielst ja auch schon viel, viel länger normalen Handball und ja, das entscheidest richtig. Dich trotzdem für Beachhandball.
Ja.
Wow. Und was ist das größte Pro-Argument für den Beachhandball gegen den normalen Handball?
Ja, ich liebe einfach dieses Feeling von dem Sport, dieses lockere Miteinander, aber auch dieses ja gleichzeitige, okay, wir machen Leistungssport, aber das ist was, wo, ja, ich glaube, der Hallensport manchmal auch eine Scheibe abschneiden kann. Einfach auch diese Lockerheit mitzunehmen und den Spaß halt einfach nicht zu verlieren an dem Sport. Am Ende machen vor allem wir im, ich sag mal, semi-professionellen Bereich, machen es ja für uns. Wir machen das, weil wir Spaß daran haben, für unsere Mitspieler. Und das darf man nie aus den Augen verlieren.
Mhm. Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte unbedingt mit Beachhandball anfangen oder mir das mal angucken, was würdest du da raten? Also was kann man da so für Tipps geben?
Also da ist natürlich der erste Schritt erstmal, sich überhaupt mal ein Beachhandballspiel anzugucken. Da gibt es auf YouTube auf jeden Fall ein breites Angebot. Auch alle unsere WM-Spiele sind auch auf YouTube zu finden. und dann einfach mal bei einem Beachhandballverein in der Umgebung einfach mal anzufragen, hey, wann ist euer Training, kann ich mal vorbeikommen? Da wird sich keiner dagegen stellen. Also wir sind eine sehr junge Sportart, wir sind immer auf der Suche nach Leuten, die da Bock drauf haben, einfach gemeinsam diesen Weg zu gehen, und da ist man jederzeit willkommen.
Gibt es auch Leute im Beachhandball ohne Handball-Background?
Wenig, muss man ehrlich zugeben. Also die meisten sind schon in irgendeiner Weise noch in der Halle aktiv oder haben früher in der Halle gespielt. Wenn man jetzt mal bei uns in der Nationalmannschaft schaut, da sind alle in irgendeiner Form noch in der Halle aktiv, die meisten auch tatsächlich erste, zweite, dritte Liga. Ja.
So, jetzt hast du die wichtigen Fragen zur Sportart alle bravourös gemeistert. Jetzt gegen Ende muss noch ein bisschen dein Hirn anstrengen. Und zwar gibt es jetzt mehr so ein paar, noch Fragen zum Nachdenken, zum Abschluss. Und was ist denn für dich die beste Musik, um dich vor einem Beachhandballspiel in Stimmung zu bringen?
House oder spanische Musik?
Spanische Musik, okay, wild. Und was sind so deine drei Strand-Essentials, die nicht fehlen dürfen?
Adiletten, Sonnencreme und eine Cap.
Von welchem Land oder Strand wünschst du dir, dort einmal ein Beachhandball-Turnier zu spielen?
Brasilien.
Das war irgendwie so klar. Ich habe auch direkt irgendwie an Brasilien gedacht. So, wenn man so Strand und so Sonne und so Party und so Sport denkt, irgendwie kommt dann das immer direkt in den Sinn, gell?
Aber ihr wart noch nicht in Brasilien.
Wir waren noch nicht in Brasilien. Unsere Männer hatten tatsächlich dieses Jahr das Glück, ein Turnier in Brasilien spielen zu dürfen. Und was man dort auch mitbekommen hat, war eine tolle Erfahrung. Und Brasilien ist einfach eine Beachhandball-Nation. Was da an Anzahl an Spielern allein rumläuft, das ist wirklich der Wahnsinn. Und auch diese Stimmung ist sehr beeindruckend.
Macht auch Sinn. Ne?
Ja.
Gibt es noch einen Handballstar, mit dem du gerne mal einen Kaffee trinken gehen würdest?
Stine Oftedal. Ist leider nicht mehr aktiv, aber bis Ende der letzten Heinz ist er wirklich in meinen Augen die beste Spielerin der Welt und auch eine sehr beeindruckende Persönlichkeit.
Okay, und letzte Frage. Wir haben jetzt gelernt und gehört, dass du schon echt viel erlebt hast und auch gewonnen hast. Dennoch wollen wir gerne noch wissen, von welchem Moment in deiner Beachhandball-Karriere träumst du noch? Es müsste eigentlich wahrscheinlich entweder kommen, am Strand von Rio irgendwo zu spielen oder zur Olympia zu fahren. Wenn ich jetzt du wäre und die Frage beantworten müsste, nach meinem Kenntnisstand. Aber vielleicht kommt ja noch was ganz anderes rum.
Als Spielertrainerin Weltmeisterin werden.
Oder einmal mit uns zwei in einem Team spielen. Du hast die freie Wahl.
Ja, dann ist es Olympia. Das ist einfach das, auf was wir alle hinarbeiten.
Gut, aber das habt ihr halt leider nicht selbst in der Hand, ne? Das ist halt das Blöde.
Leider nicht.
Doofe.
Deswegen ist es natürlich auch ein Stück weit ein Traum. Da muss noch einiges passieren, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
Absolut. Wir haben auf jeden Fall jetzt gelernt, dass sich einiges im Beachhandball tut, dass die Entwicklung positiv ist und auch vor allem, dass die Entwicklung bei den World Games ja so schnell vorangeschritten ist, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ich meine, mit Los Angeles wird es nichts, aber man kann ja da mal schauen, wie es in 8 Jahren aussieht. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Es wäre wirklich toll zu sehen, wenn Beachhandball bei Olympia vertreten wäre. Ich glaube, nach dem, was du uns jetzt hier erzählt hast, was du auch so an Geschichten mitgebracht hast, kann man sich ganz gut so in eure Lage versetzen und merkt auch wirklich, was da für ein Vibe auch rüberkommt und dass ihr das auch feiert und dass ihr da wirklich auch mit dem Herzen dabei seid. Und das finde ich auch echt schön, dass es nicht einfach nur so Nebenbei-Ding ist, sondern dass ihr das auch wirklich professionell ausübt und dass ihr da wirklich sehr, sehr gerne dabei seid und alles für euer Land auch gebt, für euer Team und für euer Land. Und das finden wir sehr schön. Deswegen war es echt cool, dass du heute bei uns im Studio warst, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, eine sehr erfolgreiche Geschichte und uns vor allem auch in diese spannende Welt des Beachhandballs mitgenommen hast. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch an unsere Zuhörer. Schön, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Lena, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Beachhandball in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Beachhandball. Die Bühne gehört dir.
Beachhandball ist ein sehr spektakulärer Sport. Es geht super schnell zur Sache. Es ist absolut sehenswert und dieses Feeling am Strand ist einfach überragend. Und ich empfehle jedem, das mindestens einmal aufzusaugen, bei einem Beachhandball-Turnier vorbeizuschauen. Und wir freuen uns über jeden, der den Weg zu unserer Sportart findet.